Deutschlandfunk, der Tag.
Einmal großes Popcorn, bitte.
In Europa ist Frau Faeser bei der Migrationspolitik kein Zugpferd, sondern Sie sind das trojanische Pferd zur Verschärfung der Migrationskrise. Das ist die Situation.
Ob das Gerede, Herr Fraktionsvorsitzender Merz, von Sozialtouristen aus der Ukraine oder das Remake der Obergrenze von Herrn Söder. All das ist Populismus pur und stärkt nur die Rechtsextremen.
Das Chancenaufenthaltsrecht wirkt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist die Zahl der Ausreisepflichtigen zurückgegangen.
Aber wissen Sie was? Sachleistungen stehen doch längst im Gesetz. Ich habe heute Morgen noch mal nachgezählt. 8 von 16 Innenministern in Deutschland werden von der CDU und der CSU gestellt.
Also ordentlich Strom in der Tapete. Heute Vormittag im Bundestag. Alexander Dobrindt war das von der CSU, Nancy Faeser SPD, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Konstantin Kuhle FDP. Heute bei der Debatte zur Migrationspolitik im Bundestag. Gucken wir uns gleich genauer an. Und eine Schicksalswoche war das für Bergkarabach, also die Region im Südkaukasus, um die es jetzt schon seit Jahrzehnten Streit gibt. Ein massives militärisches Vorgehen Aserbaidschans hat es Anfang der Woche gegeben und jetzt warnt Armenien im UN-Sicherheitsrat vor ethnischen Säuberungen. Was droht den Menschen jetzt dort? Auch das vertiefen wir in der Tag heute am 22. September 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Die Hilferufe kommen aus vielen Kommunen. Wir können nicht mehr, wir sind am Limit. Ist jetzt immer wieder zu lesen oder auch zu hören. Und tatsächlich sind die Schilderungen vielfach dramatisch von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die schlicht nicht mehr wissen, wo sie Geflüchtete noch unterbringen sollen, wo zusätzliche Schul- oder Kita-Plätze herkommen sollen. Das sind echte Hilferufe. Obwohl der Hinweis auch wichtig ist, dass die Lage nicht in allen Kommunen gleich ist. So sagt es Boris Kühn aus der Forschungsgruppe Migrationspolitik der Universität Hildesheim. Der Podcast Lage der Nation, der hat ihn ins Interview geholt und da hat er das gesagt.
Das Bild ist doch sehr heterogen und zwar von einer sehr angespannten Situation über Kommunen, die sagen, und es scheint uns fast die Mehrheit zu sein, die Lage ist angespannt, aber wir können es im Moment noch handeln, bis hin zu denen, die sogar gesagt haben, das hat uns auch überrascht, eigentlich haben wir genug Kapazitäten im Moment. Wir planen für die nächsten Monate eigentlich ohne extremen Stress mit unseren Unterbringungskapazitäten.
Die Studie ist jetzt im Sommer rausgekommen und das war diese kleine Differenzierung zur Vorspeise. Und jetzt kommen wir zum Hauptgang. Gudula Geuter in Berlin, natürlich auch nicht minder differenziert. Hi.
Vielen Dank, hallo Sandra.
Also, die große Migrationsdebatte heute im Bundestag ging ja zurück auf einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Was waren da die wichtigsten Punkte?
Also erstmal geht es um ein Symbol, wenn man so will, um eine Geste, nämlich darum, dass ja der Bundeskanzler, dass Herr Scholz ja zu einem Deutschlandpakt aufgerufen hatte und die Union dann gesagt hat, gut, dann machen wir jetzt unsere Vorschläge zu dem, wo wir mitgehen würden in Sachen Migration. Das heißt natürlich unsere Gegenvorschläge zur Regierungspolitik in Sachen Migration. Und das ist eine große Liste von Punkten. Darunter ist die Ausweisung von sicheren Herkunftsstaaten, Georgien und Moldau. Das ist auf den Weg gebracht in der Koalition. Daneben aber auch Indien und die Maghreb-Staaten. Dann stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien. Ein Ende von freiwilligen Aufnahmeprogrammen. Das soll auch Afghanistan betreffen, soweit nicht ehemalige Ortskräfte betroffen sind. Und dann gibt es eine ganze Liste von sogenannten Pull-Faktoren, die die Union ausgemacht haben will. Und darunter sind verkürzte Fristen für die Einbürgerung, genauso wie der Spurwechsel. Das ist ja bekanntlich das Verfahren, dass es Gründe für einen Aufenthaltstitel geben soll, die gelten können, obwohl jemand mal als Asylbewerber gekommen ist. Dass also es keine Sperrwirkung da gibt.
Wenn wir es jetzt so ein bisschen nach und nach durchgehen und anfangen bei diesen stationären Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Was ist da die Argumentation der Union, was das bringen würde?
Es geht vor allem um Zurückweisungen. Und zwar ist es so, dass eine harte Zurückweisung an der Grenze direkt. Also jemand kommt aus Polen und man sagt ihm, guten Tag, du kommst hier nicht rein, du gehst wieder zurück. Dass die nach der derzeit üblichen Rechtsauslegung in Deutschland nur möglich ist an einer echten Grenzkontrolle. Da ändert die Bundespolizei ihre Rolle. Und da gab es vorgestern eine kleine Verwirrung. Da hat Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, für Verwirrung gesorgt, weil sie gesagt hat, Zurückweisung geht auch bei Schleierfahndung. Kleiner Exkurs zur Schleierfahndung. Schleierfahndung ist ja bekanntlich die Kontrolle im 30-Kilometer-Gebiet hinter der Grenze. Es kann auch im Prinzip direkt an der Grenze sein. Es darf nur nie dieselbe Qualität haben wie eine stationäre Kontrolle. Und da sagte Faeser eben, diese Schleierfahndung habe sie wesentlich ausgeweitet. Das habe auch Erfolge und auch da könne man ja zurückweisen und das stimmt wohl nicht. Das ist deswegen interessant, weil das eine Rechtsansicht ist, die die Bundespolizei mal vertreten hat oder zumindest ihren Chef Roman. Und diese Rechtsauslegung, die also ganz umstritten war 2015/16 zu Zeiten wirklich der harten Kämpfe um Migration, die will sich Faeser auch nicht zu eigen machen. Aber das sollte man auch nicht auf die Goldwaage legen. Interessant ist etwas, das derzeit unter dem Radar läuft, nämlich nach dem, was mir gestern die Bundespolizei gesagt hat, ist das ohnehin nicht relevant, weil es eine EuGH-Entscheidung gestern gegeben hat, nach der diese Zurückweisungen ohnehin nicht mehr möglich sind.
Ja, den EuGH wollte ich jetzt auch ins Spiel bringen an der Stelle. Erklär uns, was hat der gestern gesagt und warum ist das wichtig?
Der EuGH hat gesagt, dass man Grenzkontrollen machen kann. Also das hat er nicht gesagt und das ist auch umstritten, aber das hat er sozusagen vorausgesetzt, dass es Grenzkontrollen gibt und zwar in einem französischen Fall. Und da hat der EuGH gesagt, dass eine Zurückweisung nicht einfach möglich ist. Ich muss jetzt eben, ich habe die Frage zur Zurückweisung, muss ich sagen, nicht ganz beantwortet. Diese Zurückweisung, das heißt also, wie gesagt, man sagt einfach, du kommst jetzt nicht nach Deutschland rein, du bleibst in Polen. Das geht auf jeden Fall schon mal dann nicht, wenn jemand Asyl haben möchte in Deutschland und das einigermaßen so plausibel begründet, dass es eine Prüfung wert ist. Das ist natürlich schon ein sehr großer Teil der Fälle. Es geht um die Leute, die das nicht sagen. Und nun sagt der EuGH überhaupt eine Zurückweisung von Drittstaatsangehörigen an EU-Binnengrenzen. Solche Zurückweisungen sind regelmäßig rechtswidrig und zwar mit dem jetzt erstmal gar nicht so fernliegenden Gedanken, dass das nicht wichtig ist, wo der Grenzposten ist, wenn er hinter der Grenze ist. Das heißt, wenn jemand an den Grenzposten kommt, ist er schon in dem Fall in Frankreich und dann kann man nicht einfach sagen, geh wieder nach Deutschland oder geh wieder nach Spanien, weil was soll Deutschland oder Spanien dann mit den Leuten? Und da sagt diese EuGH-Entscheidung, in diesen Fällen gilt die sogenannte Rückführungsrichtlinie und die sagt nicht, dass die Leute jetzt aufgenommen werden müssen und das ganze Asylverfahren durchgeführt werden muss, was die Leute ja auch gar nicht verlangt haben, sondern dass einige Tage Frist einzuhalten sind, in denen die Person sich gegebenenfalls wehren kann. Üblicherweise sind das 7 bis 30 Tage. Oder jemand hat schlimme Straftaten vorher begangen und ist damit registriert, dann kann er inhaftiert werden, aber muss auch einige Tage erstmal noch eine Zeit bekommen. Und das heißt, diese eigentliche Zurückweisung ist mit dieser Entscheidung, die in ähnlicher Weise auch schon vorher mal ergangen ist, eigentlich gar nicht möglich. Das ist deswegen interessant oder interessant dabei ist, sagen wir es so, dass das völlig unter dem Radar läuft und dass das niemand zu interessieren scheint. Und das macht aber für diese Frage, haben solche stationären Grenzkontrollen eigentlich einen Sinn oder nicht, finde ich einen ganz riesigen Unterschied. Aber Absolut. Das ist wohl noch nicht wirklich durchgesickert.
Ich versuche es jetzt nochmal für mich zusammenzufassen. Also was du sagst, ist, dass dieses EuGH-Urteil von gestern insofern ein Gamechanger ist, dass diese Forderung nach Grenzkontrollen jedenfalls überhaupt keine Entlastung bringen würden, weil die Grenzkontrollen überhaupt nicht dazu führen würden, dass die Menschen nicht ins Land kämen.
Vielleicht gibt es dann eine Entlastung, weil sie anders behandelt werden müssten, aber nicht ewig bleiben könnten. Das könnten sie aber sowieso nicht. Also ja, so ist es, genau, wie du sagst.
Mhm. Okay, obwohl es ja diese stationären Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich schon gibt, das ist ja auch das große Argument, mit dem die CDU, mit dem die Union arbeitet. Die sagen, schau mal, da unten in Richtung Süden machst du es doch auch. Warum nicht in Richtung Osten?
Ja, und das hat auch was für sich. Das gibt auch Leute, die sagen, wir sollten das deswegen Richtung Osten nicht machen, weil wir im Süden sehen, dass wir das nie wieder loswerden. Das wurde ja eingeführt 2015 und dann mit wechselnden Begründungen immer wieder ein halbes Jahr verlängert. Mal Migration, also die so schön genannte irreguläre Migration, mal Terrorismusgefahr. Und es ist auch tatsächlich so, dass von den Leuten, die da erstmal die Grenze nicht überqueren dürften, das ist erklärungsbedürftig wieder, jemand, der in Deutschland Asyl beantragen will, der kommt trotzdem erstmal nicht regulär über die Grenze, wird registriert an zumindest, wo er registriert wird, also an einer solchen stationären Kontrolle. Und erst im Nachhinein wird das dann wieder aufgehoben. Logischerweise müsste eigentlich, und das war auch am Anfang so, ein Verfahren gegen denjenigen angestrengt werden, das dann wieder eingestellt wird, wenn tatsächlich ein Asylantrag eingeht. Also von diesen Leuten, die da auffallen, gibt es wohl wirklich ganz viele Zurückweisungen. Das ist ein relativ hoher Prozentsatz. Und das waren im ersten Quartal dieses Jahres an der bayerisch-österreichischen Grenze knapp 2300 Personen, die zurückgewiesen worden sind. Die Bundespolizei sagt dazu erstens, das wäre im Osten ganz anders. Da sind fast alle, die kommen, Asylbewerber oder sagen, dass sie um Asyl nachsuchen wollen. Und zweitens ist es wohl so, dass viele dieser Leute tatsächlich nicht wissen, dass sie um Asyl nachsuchen müssen. Das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Mich wundert das, weil ja gleichzeitig immer wieder der Eindruck entsteht, der mir auch plausibel erscheint, dass viele Leute mit der Hilfe von Schleppern kommen. Und die würden das ja wahrscheinlich dazu sagen. Oder die führen die Leute eben gar nicht an einen dieser kontrollierten Grenzübergänge. Das ist das Wahrscheinlichste. Auf jeden Fall können diese Menschen, wenn sie zurückgewiesen wurden, dann eben einfach am nächsten Tag nochmal kommen und das Asylgesuch stellen. Oder sie können außen rum gehen. Also das heißt, diese Zahl der Zurückweisungen sagt noch nichts darüber aus, wie groß die Entlastungswirkung tatsächlich ist. Die Bundespolizei sagt ausgesprochen gering, aber dazu gibt es keine irgendwie nachvollziehbaren Zahlen.
Okay, interessant. Nächster Punkt der Union von CDU und CSU, da geht es um die Liste der sicheren Herkunftsländer. Die soll verlängert werden. Was würde das bringen?
Diese Liste der sicheren Herkunftsstaaten ist schon relativ lang. Da sind nicht nur die EU-Länder dabei und über die Länder aus dem ehemaligen Jugoslawien, die in der EU sind, hinaus auch die anderen, sondern zum Beispiel auch der Senegal und andere, von denen man das jetzt erstmal nicht erwarten würde. Das, was in der Koalition vereinbart ist, ist, dass auch Moldau und Georgien dazukommen sollen. Das ist deshalb für die Grünen beachtlich, weil die eigentlich gegen dieses Institut der sicheren Herkunftsstaaten sind, das ja Verfahrenserleichterungen im Wesentlichen bringt im deutschen nationalen Asylrecht. Das hat erstmal mit der Frage, ob diese Staaten Leute zurücknehmen oder so wenig zu tun. Aber man hat gesagt, Moldau und Georgien sind EU-Beitrittskandidaten und mit Blick auf die Gesamtlage will man sich also darauf einlassen. Die Union fordert darüber hinaus die drei Maghreb-Staaten, Marokko, Algerien, Tunesien, mit auf die Liste zu nehmen und Indien. Die drei Maghreb-Staaten, dies nur am Rande gesagt, machen an Asylantragszahlen 0,5% aus. Erstantragszahlen.
Also nicht das, was man als die große Masse bezeichnen würde.
Das sind nicht die Staaten mit den größten Antragszahlen, nein. Und es geht dann ja auch für die Frage der sicheren Herkunftsstaaten immer um die Schutzquoten. Die sind unterschiedlich bei den Maghreb-Staaten. Die sind relativ gering, aber auch nicht nichts. Also insbesondere bei Marokko gibt es ein paar Prozent. Und die Union möchte Indien auf die Liste gesetzt haben. Und da hatte ich jetzt eben schon gesagt, Das, was eine solche Erklärung zum sicheren Herkunftsstaat bringt, das sind deutsche Verfahrenserleichterungen. Das, was es nicht bringt, ist, dass der Staat die Leute leichter zurücknimmt. Das heißt, eine Abschiebung wird nur bedingt vereinfacht. Und da hat aber Deutschland vor kurzem, also zu Zeiten der Ampelregierung, ein Abkommen mit Indien geschlossen, das allerdings im Moment wohl noch nicht funktioniert. Und da geht es dann aber tatsächlich auch um die Rücknahme. Und das ist dann die Begründung der Ampel, dass man sagt, darum geht's, das müsste funktionieren und daran müssen wir arbeiten.
Ich würde mit dir zum Schluss gerne noch so ein bisschen auf die Metaebene gehen. Ein großer Unterschied zur Debatte 2015, 2016, der, finde ich, ins Auge springt, ist, dass es da ja ein sehr starkes Lager gab, das laut und deutlich gesagt hat, wir haben Platz. Es gab da auch noch nicht die Forderung, die jetzt in der Diskussion eine Rolle spielt, das individuelle Asylrecht einzuschränken. Wie guckst du auf die Debatte jetzt im Jahr 2023? Hat sich da was verschoben?
Ja, ich nehme das genauso wahr, dass sich da was verschoben hat. Ich glaube, ein Grund ist, dass 2015/16 eben einfach wirklich eine große, große Belastung war und dass zum Beispiel das Stichwort Turnhallen heute völlig anders bewertet wird, als das damals der Fall war, weil Leute damit einfach Szenarien verbinden, die man nicht wieder hervorrufen will, die man nicht erinnern will, insbesondere weil das ja mancherorts sehr lange gedauert hat, bis sich die Situation wieder aufgelöst hatte. Also die Akzeptanz in der Bevölkerung ist, glaube ich, sehr groß, was Ukrainer betrifft, was sonstige auch anerkannte Flüchtlinge betrifft. Man muss ja dazu sagen, wir haben sehr hohe Schutzquoten im Moment. Und die allermeisten Leute kommen aus Ländern, wo wirklich auch Krieg oder Verfolgung herrscht. Und trotzdem ist für diese anderen Flüchtlinge die Bevölkerung, die Akzeptanz in der Bevölkerung zumindest offenbar von der Politik gefühlt eine ganz andere. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, der in der Debatte besteht. Und dann diese Frage des individuellen Asylrechts, die ist auch damals aufgeworfen worden. Die ist aber jetzt ja sehr prominent aufgeworfen worden vom parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey. Was, wenn man so will, nur ehrlich ist, weil wenn man wirklich massiv einschränken will, den Zuzug, dann geht das nur über die Abschaffung des individuellen Asylrechts. Da sind nach den Umfragen, die ich kenne, eine große Mehrheit der Bevölkerung dagegen. Aber es ist möglicherweise sogar richtig, das zu diskutieren. Ich fände es ein schlimmes Signal, wenn das so kommen würde. Ich finde es aber ehrlicher, diese Frage aufzumachen, als so zu tun, man könnte an der Situation ganz viel ändern, indem wir in dem System bleiben, in dem es nun einmal so ist, dass wer um Asyl nachsucht, das Recht hat, dass das auch vernünftig geprüft wird. Und in diesem Dilemma sind wir. Und ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich die Debatte massiv verschoben hat.
Danke für deine Einschätzungen und Erklärungen an Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Hab so ein Bauchgefühl, dass wir das Thema im Auge behalten werden.
Das denke ich auch.
Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.
Seit vielen Jahrzehnten ist diese Region schon umstritten, Bergkarabach im Südkaukasus. Die Region, über die wir in der Kurzform jetzt immer wieder sagen, dass sie völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, mehrheitlich aber von Armeniern bewohnt wird. Und dort schauen jetzt viele in großer Sorge hin, zum Beispiel die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
Displacement and forced exodus of ethnic Armenians from Karabakh are not acceptable.
Die Vertreibung und die erzwungene Auswanderung ethnischer Armenier aus Bergkarabach sei nicht akzeptabel. Das sagte sie gestern auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Dort warnte auch der armenische Außenminister vor einer ethnischen Säuberung. Der Außenminister von Aserbaidschan, der wiegelt ab, das sehe nur so aus, als ob da friedliche Bewohner angegriffen würden.
What Armenia tries to present to the international community as an attack on peaceful residents of the Karabakh region of Azerbaijan is in fact local counter-terror measures by Azerbaijan fully in line with its right under the UN Charter to disarm the Armenian armed formations illegally stationed in the sovereign territory of Azerbaijan.
In Wirklichkeit seien das lokale Antiterrormaßnahmen Aserbaidschans in vollem Einklang mit der UN-Charta, um bewaffnete armenische Formationen zu entwaffnen. Kann ich jetzt genauer sortieren mit unserer Korrespondentin Christina Nagel in Moskau. Hallo und danke für deine Zeit.
Hallo.
Unfassbar komplizierte Region. Unfassbar komplizierte Vorgeschichte. Lass uns mal im Jetzt anfangen. Was ist klar darüber, wie geht es im Moment den Menschen in Bergkarabach?
Also wir hatten eben die sehr seltene Möglichkeit, wirklich durchzukommen, weil im Moment ist es so, dass in Bergkarabach ganz oft kein Strom da ist, auch kein Mobilfunk zu kriegen ist. Wir haben aber eben jemanden in Stepanakert, in der Regionalhauptstadt von Bergkarabach, erreicht. Und das ist ein Journalist, der da schon lange lebt und der hat furchtbare Sachen erzählt. Man hat es ihm auch angemerkt. Er war sehr emotional, er war sehr bewegt und er hat gesagt, die Situation ist total angespannt. Die Versorgungslage katastrophal. Es sind jetzt noch sehr viele Menschen aus den umliegenden Dörfern in die Regionalhauptstadt gekommen. Das heißt, sagt er, man kann noch Schlafplätze organisieren, man weiß aber nicht, wie man die Leute noch in irgendeiner Form versorgen soll. Es fehlt an allem, an Wasser, an Brot, an sonstigen Lebensmitteln, an Gemüse. Es gibt oft eben keinen Strom. Es gibt aber auch keine Medikamente. Das heißt, die Leute sind wirklich auf sich selbst zurückgewiesen, auf sich selbst zurückgeworfen und wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Und das ist natürlich nochmal ein Faktor, der oben drauf kommt. Die aserbaidschanischen Truppen stehen vor der Stadt in den Vororten und keiner weiß, was passiert. Rücken die weiter vor? Was passiert dann? Angst, Unsicherheit plus eben diese Versorgungslage. Also es muss ganz furchtbar da sein.
Ist ja noch mal ein ganz eigener Punkt, diese Versorgungslage, dass es den Menschen dort wirklich am nötigsten fehlt. Woran liegt das?
Das liegt natürlich auch daran, dass schon lange diese Versorgungskette unterbrochen worden ist. Bergkarabach ist immer schon in weiten Teilen auch aus Armenien heraus versorgt worden. Da war eine Straße immer sehr wichtig, die führt durch den Lachin-Korridor. Und der wird seit längerer Zeit, seit vielen Monaten von Aserbaidschan unter verschiedenen vorgeschobenen Gründen blockiert. Das heißt, da sind schon lange keine Lebensmittel, keine Medikamente mehr durchgekommen. Und deshalb haben viele Leute da schon seit langem eben nichts mehr. Das heißt, da hatte auch keiner mehr Reserven. Und jetzt hat man immer wieder den Vorwurf erhoben, dass das schon mal ein erster Schritt der aserbaidschanischen Seite war, dass man versucht hat, quasi die Bevölkerung durch Hunger in die Verzweiflung zu treiben. Jetzt ist man noch militärisch vorgerückt unter dem Stichwort Antiterrorkampf, weil Aserbaidschan natürlich sagt, und das ist völkerrechtlich tatsächlich so, es ist aserbaidschanisches Territorium, aber es wird eben von Armeniern bewohnt, dass sie sagen, das ist doch der Versuch, eine ethnische Säuberung vorzunehmen, uns, wenn nicht umzubringen, dann aber doch zumindest rauszudrängen aus dieser Region, weil wir hier nicht mehr leben können.
Du sprichst dieses breite militärische Vorgehen von Anfang der Woche jetzt schon mal an. Fass uns das nochmal zusammen jetzt zum Wochenausklang. Was genau ist da gelaufen? Es gab ja dann auch relativ früh, ich meine mich zu erinnern, Mittwoch die Meldung eines Waffenstillstands. Also was muss man über diese Entwicklungen wissen?
Also eigentlich war es so, dass es ja einen Waffenstillstand gab, den Russland vermittelt hat. Und da gab es halt eine Kontaktlinie. Und da war relativ klar, wo die aserbaidschanischen Truppen stehen dürfen und wo eben das Bergkarabach-Gebiet ist. Das ist immer so ein bisschen heikel, da weiß man immer gar nicht, wie man das sachlich genau richtig formulieren soll, weil es ist eine selbsternannte Republik, die international aber nicht anerkannt ist. Nicht mal von Armenien ist sie anerkannt worden. Das ist eben diese Region, völkerrechtlich, wie gesagt, gehört sie zu Aserbaidschan, mehrheitlich bewohnt wird sie von Armeniern, deshalb wird sie eben auch von Armenien sehr stark unterstützt, weshalb eben diesen Waffenstillstand Armenien und Aserbaidschan ausgehandelt haben. Eine sehr komplizierte Gemengelage, heißt aber eben auch, dass es da eine Kontaktlinie gab. Und über diese Kontaktlinie hinweg sind die aserbaidschanischen Truppen am Dienstag eben gegangen, haben begonnen, das Territorium von Bergkarabach, wo eben die Armenier in erster Linie leben, zu beschießen, und zwar sehr massiv, sind dann über diese Linie rüber hinaus vorgerückt. Und die Armenier auf dem Gebiet von Bergkarabach hatten eben kaum Möglichkeiten, sich da zur Wehr zu setzen, weil sie eben schon seit langem von Versorgung abgeschnitten sind und weil natürlich da auch schon seit langer Zeit keine Waffen mehr hingeliefert worden sind. Das heißt, die Leute, die noch eine Waffe hatten, haben sie sicherlich auch benutzt. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Aber sie sind fast überrannt worden. Sie hatten kaum eine Chance. Und deshalb gab es dann eben sehr schnell diese Feuerpause direkt am nächsten Tag. Und das ist ein Euphemismus, muss man eigentlich sagen. Denn im Grunde war diese Feuerpause nichts anderes als eine Kapitulation, weil Karabach den Aserbaidschanern nichts entgegenzusetzen hatte.
Und das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, an dem wir unbedingt den größeren Kontext, den größeren Zusammenhang brauchen. Dieses Kräftemessen, auch diese Gewaltausbrüche in der Region, um die Region, die hat es jetzt ja schon sehr, sehr lange gegeben. Lass uns vielleicht nochmal den Schritt machen. Du hast es uns jetzt schon geschildert. Völkerrechtlich gehört die Region zu Aserbaidschan, ist aber eben mehrheitlich bewohnt von Armeniern. Warum ist diese Region schon so lange so umstritten?
Das liegt, wenn man ganz vorne anfängt, an Siedlungsgeschichte, die sehr weit in den Jahrhunderten zurückliegt. Wir fangen mal ein bisschen in der moderneren Jetztzeit an. Und da fängt man in der Regel davon an, dass es eben den Zusammenbruch der Sowjetunion gab. Da gab es ja in verschiedenen Regionen dann auch den Vorstoß, dass man gesagt hat, wir pochen jetzt auf unser Recht auf Selbstbestimmung. Auch das ist ja ein Völkerrecht. Und die Karabacher haben eben gesagt, wir sind hier etwas ganz Eigenständiges. Wir sind eine armenische Exklave. Wir wollen aber eigenständig sein, auch wenn wir völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehören, und haben sich eben für selbstständig erklärt Anfang der 90er Jahre. Daraufhin hat es einen blutigen Krieg gegeben, wo sich Aserbaidschan und Armenien eine erste Schlacht im Prinzip geliefert haben. Das waren die ersten Wunden, die da schon geschlagen wurden. Damals hatte Armenien die Nase vorn, hat also nicht nur Bergkarabach letztlich eben für sich stehen lassen, sondern hat drumherum auch noch eine große Pufferzone sich angeeignet. Auch das aserbaidschanisches Gebiet, ganz klar aserbaidschanisches Gebiet, wo man aber gesagt hat, das brauchen wir, um Bergkarabach schützen zu können, um Zugangswege zu haben. Da, wie gesagt, ist Armenien als Sieger in diesem Krieg hervorgegangen. Aserbaidschan hat dann aber über die Jahre hinweg mächtig aufgerüstet, auch mit Hilfe der Türkei, und hat im Jahr 2020 seinerseits eben mal versucht, einen Krieg wieder anzuzetteln, hat diesen Krieg ganz klar gewonnen. Auch wenn es da jetzt nur einen Waffenstillstand gibt, aber es war klar, wer da das Heft in der Hand hat und wer da auch das Sagen hat. Damit wurde Armenien gezwungen, nicht nur diese Pufferzonen zurückzugeben, sondern auch in Bergkarabach, in dieser selbsternannten Republik, wurden schon Teile Aserbaidschan wieder zugeschlagen, weil sie einfach erobert worden sind.
So, und daran ist jetzt auch noch eins ganz wichtig und ganz interessant, was wir ansprechen müssen. Du hast die Türkei gerade schon genannt als wichtigen Unterstützer Aserbaidschans. Was jetzt auch noch ins Bild gehört, ist, dass sich Armenien traditionell eigentlich auf die russische Unterstützung verlassen konnte. Russland sowas wie eine Schutzmacht war für Armenien und auch die Karabach-Armenier. Jetzt lässt Putin das ja laufen. Was sagt dir das?
Das hat man schon sehen können 2020. Auch da war es schon so, dass Russland sich nicht aktiv an die Seite von Armenien gestellt hat, sondern immer wieder zu Frieden aufgerufen hat und gesagt hat, hört mit dem Schießen auf, hat dann eben diesen Waffenstillstand vermittelt, hat aber eben nicht aktiv militärisch eingegriffen. Russland hat Friedenstruppen geschickt nach Bergkarabach. Die hatten, auch wenn das Mandat nicht komplett bekannt ist, eigentlich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Korridore, also Verbindungswege, offen bleiben, dass also sowas wie die Blockade, die dann stattgefunden hat, nicht stattfinden kann. Und sie haben eben gesagt, wir gucken, dass an den Kontaktlinien nicht geschossen wird. Es ist ja oft so bei Friedenstruppen, dass die nicht aktiv militärisch eingreifen, sondern mehr oder weniger protokollieren, welche Seite verstößt da mehr oder weniger gegen die Verträge. Russland hat aber auch da schon klar gemacht, im Prinzip durch Nichthandeln, dass sie auch da nicht besonders aktiv reingehen werden. Deshalb kam es zu dieser Blockade. Da wurde dann zwar geredet und appelliert, aber es wurde eben nicht militärisch eingegriffen. Und auch jetzt hat man im Prinzip diesem Militäreinsatz Aserbaidschans nichts entgegengesetzt und hat sehr interessant angefangen zu argumentieren. Und es ist so eine Argumentation, die sehr vorgeschoben wirkt. Das offizielle Argument des Kreml ist, man habe nicht eingegriffen, weil Armeniens Premierminister Pashinyan erklärt habe, dass Bergkarabach ja aserbaidschanisches Territorium sei. So, und das verändere die Lage auch für die Friedenstruppen, die sich ja nicht in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen könnten und das auch nicht tun würden. Was dabei hinten runterfällt, ist, dass Pashinyan durchaus gesagt hat, ja, wir sind bereit, das anzuerkennen, aber er hat daran eben Bedingungen geknüpft und er hat eben gesagt, dass gerade mit Blick auf die Sicherheit und die Rechte der Armenier in Bergkarabach es ganz klare Garantien geben muss. Diese Garantien gibt es aber bis heute nicht und deshalb ist das so ein bisschen vorgeschoben.
Und wie kann das Ganze jetzt weitergehen? Also es gibt die Forderung zum Beispiel auch von der deutschen Außenministerin, da müssen jetzt alle wieder zusammen an einen Tisch. Aber was wäre denn jetzt aus Sicht der Menschen, deren verzweifelte Lage du ja am Anfang schon beschrieben hast, was wäre denn eine gute Lösung? Diese Sicherheitsgarantien für die Menschen, also ist das überhaupt eine realistische Option, so lange wie das jetzt schon im Gespräch ist und war?
Ich weiß auch gar nicht, ob Sicherheitsgarantien, wenn sie ausgesprochen würden, von Aserbaidschan wirklich helfen würden. Weil man muss sich einfach immer wieder vor Augen führen, das sind Leute, die gerade erst einen blutigen Krieg geführt haben, wo jede Familie im Prinzip mindestens ein Opfer zu beklagen hatte, wenn nicht gar mehrere. Und das über diese vielen Jahre. Und dann wohnst du plötzlich auf einem Gebiet, auf einem Territorium, das jetzt deinem Erzfeind gehört. Da ist allein die Vorstellung, dass da jemand kommt und sagt, hier, du wohnst jetzt auf unserem Territorium, hier ist dein aserbaidschanischer Pass. Eine Vorstellung, da sagen viele, das geht nicht, das können wir nicht. So, deshalb ist die Frage, ob Sicherheitsgarantien allein wirklich ausreichen würden. Es kommt sicherlich dann auf die Bedingungen an. Wovon die Menschen in Bergkarabach immer noch träumen, ist etwas, was sehr unrealistisch ist, nämlich, dass sie einen Sonderstatus bekommen. Dass sie einen Sonderstatus innerhalb Aserbaidschans möglicherweise dann auch haben, die ihnen aber eben garantieren, dass sie weiterhin als Armenier dort leben können. Das halte ich nach den jetzigen Situation, nach dem, was wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, auch was Aliyev, der aserbaidschanische Präsident, gesagt hat, für ziemlich ausgeschlossen.
Und was ist jetzt deine Prognose für die nächsten Tage? Es sind ja zehntausende Menschen dort in dieser Region. Werden die jetzt fliehen? Ist das dann das Szenario ethnische Säuberung?
Also auch um fliehen zu können, müsste Aserbaidschan ja erstmal aufmachen und müsste sagen, ja, okay, wir lassen das zu, dass ihr abziehen könnt. Da ist dann auch immer noch mal die nächste Frage, lassen sie alle abziehen oder lassen sie Frauen und Kinder und ältere Menschen abziehen? Sagen aber die Männer, die haben ja fast alle gekämpft, mit denen werden wir uns juristisch noch mal auseinandersetzen. Das ist das nächste Problem, was da droht. Man sitzt im Moment zusammen und das ist so ziemlich das erste Mal seit langer Zeit, dass tatsächlich Vertreter aus Bergkarabach zusammensitzen mit Vertretern der Aserbaidschaner. Die reden über eben Garantien, die reden über die mögliche Zukunft der Armenier in Bergkarabach. Da ist bislang nicht viel bei rumgekommen. Das wäre jetzt aber auch ein Wunder gewesen, wenn da nach einer Verhandlungsrunde schon was stehen würde. Die Aserbaidschaner haben einen Plan vorgelegt und den haben sie wohl auch übergeben für eine Reintegration von Bergkarabach. Was sie darunter verstehen, ist sicherlich etwas anderes als wir geben euch einen Sonderstatus. Insofern warten jetzt erstmal gerade alle unter diesen sehr schwierigen Bedingungen ab. Ich glaube, dass es zu einer großen Flüchtlingsbewegung Richtung Armenien kommen wird. Darauf stellt sich Armenien auch ein. Und dann muss man einfach abwarten, wie es weitergeht. Es ist, glaube ich, militärisch jetzt erstmal ein Schlusspunkt unter diesen Konflikt gesetzt. Aber der Konflikt grundsätzlich, der eben so eine lange Tradition hat, wo es um Religion, um Kultur, um Sprache, um wer hat da zuerst irgendwann mal gesiedelt geht, der ist noch ganz lange nicht gelöst. Und da werden sich noch viele die Zähne dran ausbeißen, weil ich war auf beiden Seiten. Ich war in Armenien, ich war in Aserbaidschan, ich war auch in Bergkarabach. Es gibt überall Punkte, wo man sagt, ja, da hat die eine Seite recht, da hat die andere Seite recht, da hat die dritte Seite recht. Es ist ein wahnsinnig komplizierter Konflikt und der ist lange, lange noch nicht gelöst.
Das war der Tag für heute, den 22. September. Morgen ist Samstag, da gibt's von uns keine neue Episode. Aber meine Kolleginnen und Kollegen aus der Hintergrundredaktion, die hätten da was für euch und für sie vorbereitet. Definiere Demokratie. Das ist eine Reihe, die ab morgen früh online steht. Da geht's um die absoluten Basics der Demokratie. Also was zum Beispiel ist eine liberale Demokratie? Oder wie viel Macht haben eigentlich Abgeordnete der zweiten Reihe in der Politik? Das und mehr hat meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske recherchiert und sich ganz genau angeschaut. Definiere Demokratie Unter diesem Titel findet ihr die Episoden im Podcast-Feed des Hintergrunds, in der DLF-Audiothek-App und auch überall, wo es Podcasts gibt. Und das Ganze läuft auch unter dem Dach unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik. In diesem Jahr ist da ja das Thema wehrhafte Demokratie. Und worüber wir uns als nächstes beugen sollen, über welches Schwerpunktthema dann im kommenden Jahr, das wollen wir von Ihnen und von euch genauer wissen. 4 Themen stehen zur Auswahl. Das Voting läuft noch bis zum 3. Oktober und das alles ist zu finden unter deutschlandradio.de. So, jetzt bin ich aber wirklich alles losgeworden, was ich auf dem Herzen hatte. Dankeschön fürs Zuhören, auch im Namen von Tom Funke, ohne den das hier heute alles nicht möglich gewesen wäre. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.